Hallo, ich bin Mirko.
Hallo, ich bin Erik.
Wir sind bei Sigma 2 Foxtrot. Mal wieder eine Episode nach längerer Pause. Wir haben immer viel zu tun, aber trotzdem kehren wir immer wieder zurück. Heute machen wir mal was anderes. Nicht wirklich eine Science-Fiction-Geschichte, auch nicht wirklich eine Fantasy-Geschichte, aber schon was Fantastisches von Roald Dahl, der große automatische Grammatisator. Grammatisator, so heißt es. Kurz ein paar Worte zu Roald Dahl und dann erzählt uns Erik den Inhalt der Geschichte. Roald Dahl am 13. September 1916 in Llandaff bei Cardiff, das ist in Wales, geboren und am 23. November 1990 in Buckinghamshire gestorben. Er war Brite, er schrieb Romane und Kurzgeschichten und was wir von ihm kennen, nun, da hat er einen feinen, sehr schwarzen und sehr überraschenden Humor. Einige von uns kennen natürlich die vielen Kinderbücher, Charlie und die Schokoladenfabrik, das riesengroße Krokodil, Hexen, Hexen, einiges davon natürlich auch verfilmt worden. Er hat viele, viele Kurzgeschichten geschrieben. Seine Eltern waren norwegischer Herkunft und er wurde nach dem Polarforscher Roald Amundsen benannt. Er wuchs zweisprachig auf, hatte einige Schwestern. Die ältere Schwester starb 1920 im Alter von 7 Jahren an einer Blinddarmentzündung und sein Vater starb wenige Wochen darauf mit 57 Jahren an einer Lungenentzündung, aber die Mutter wollte in Wales bleiben. Er wurde eingeschult auf der Llandaff Cathedral School, interessierte sich für Fotografie und gewann schon mit 18 Jahren den Preis der Royal Photography Society und der Photography Society of Holland. Er nahm am Zweiten Weltkrieg teil, hat dort einige Kriegserlebnisse überstehen müssen, eine ganze Menge. Er war auch hoch dekoriert und er heiratete am 2. Juli 1953 die Hollywood-Schauspielerin Patricia Neal. Die Ehe dauerte 30 Jahre an und 5 Kinder gingen hervor. Er hat sich dann 1983 scheiden lassen und seine Freundin Felicity Ann Crossland, die Lissy genannt wurde, geheiratet. Im Alter von 74 Jahren verstarb er an Leukämie. Sein erstes Kinderbuch hat er 1943 veröffentlicht, The Gremlins, und das handelte von kleinen bösartigen Tierchen, die Teil der Folklore innerhalb der Royal Air Force sind. Und jeder von uns kennt die Gremlins, den Film, und darauf bezieht sich das. Mathilda, Hexen, Hexen, Charlie und die Schokoladenfabrik, das sind ja bekannte Filme, eine ältere Verfilmung und eine neue gibt es von Charlie und die Schokoladenfabrik. Er war sehr, sehr umtriebig, hat eine ganze Menge geschrieben, hat sogar den Edgar Allan Poe Award gewonnen. Und über Roald Dahl müssen wir eigentlich nicht viel sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall, immer mal wieder eine seiner Kurzgeschichtenbände zu greifen, wenn ihr sie auf dem Trödelmarkt findet. Da macht ihr eigentlich nie etwas falsch. Okay, leg los.
Ja, okay. Ich musste auch gerade noch mal nachgucken. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, der große grammatische Automatisator. Aber es ist natürlich der große automatische Grammatisator. Richtig. Ja, erschienen ist diese Story von Roald Dahl 1953, jedenfalls in Buchform. Ich habe leider nicht rausfinden können, wann die Erstveröffentlichung war. Denn die wird sicherlich nicht in Buchform, sondern eher in einem Magazin gewesen sein. Ja, und genau darum geht es ja auch in der Story, zu der ich gleich komme. Ich habe jetzt hier die deutsche Ausgabe, also irgendwann in den, ich glaube 1963 oder Mitte der 60er Jahre, in der Anthologie Und noch ein Küsschen bei Rowohlt rausgekommen ist. Worum geht es? Die Geschichte spielt in den USA, das wird zwar nicht namentlich erwähnt, aber es wird einmal von Dollars geredet, deshalb habe ich jetzt das einmal so gedeutet. Also die Geschichte spielt in den USA der 1950er Jahre. John Bolen, Chef von Electronic Engineering Incorporated, hat gerade einen großen Erfolg zu feiern. Das von seinem Unternehmen hergestellte Elektronengehirn ist ein großer Erfolg und wird dankbar von Wirtschaft und Wissenschaft angenommen und genutzt. Sein Chefingenieur, der eigenbrötlerische Tüftler Adolf Neip, der maßgebliche Konstrukteur des Elektronengehirns war, kann sich darüber jedoch nicht so recht freuen. Denn insgeheim, auch wenn er da einen sehr guten Job in dieser Firma macht, träumt er davon, ein erfolgreicher Schriftsteller zu sein. Leider mangelt es ihm völlig an Talent. Von den Hunderten von Kurzgeschichten, die er bislang verfasst hat, wurde nicht eine einzige von einem Magazin gekauft. Eines Tages kommt ihm jedoch eine Idee. Er entwirft eine Maschine, die innerhalb weniger Minuten Kurzgeschichten schreiben kann, indem er sie, also die Maschine, mit Wörtern und Handlungen füttert und die englische Grammatik in mathematische Formeln übersetzt. Sein Chef ist von diesen Plänen zwar beeindruckt, hält sie aber für wertlos, denn wie soll man damit Geld verdienen? Knipe erzählt Mr. Bohlen dann, dass die großen Magazine im Schnitt $1,000 pro Kurzgeschichte zahlen und dass man sehr viel Geld machen könne, wenn man Kurzgeschichten ebenso wie andere Produkte des industriellen Zeitalters als Massenware herstellt. Mit den billig produzierten Geschichten könnte man den Markt überschwemmen und andere Autoren konkurrenzunfähig machen. Mr. Bohlen, der eher geschäftsmäßig denkt als künstlerisch, gefällt diese Idee und nach ein paar Monaten Arbeit ist die Maschine fertig und funktioniert hervorragend. Knipe gründet eine Agentur, schickt die Geschichten mit den Namen fiktiver Autoren an die Magazine und kann von monatlich 30 geschriebenen Geschichten tatsächlich die Hälfte verkaufen. Von diesem Erfolg beflügelt baut er gleich auch noch eine Romanmaschine, bei der man mit verschiedenen Knöpfen und Hebeln Parameter wie Stil, Ort, Thema, Handlung und so weiter auswählen kann, und sogar ein Leidenschaftspedal ist vorhanden. Auch diese Maschine funktioniert gut und Knipe hat den nächsten Einfall. Er will andere Schriftsteller des Landes schlucken, so wie ein Großkonzern es mit kleinen Konkurrenzunternehmen macht, indem er den Autoren lukrative Verträge anbietet, die beinhalten, dass diese Autoren selber nichts mehr schreiben und stattdessen ihren eigenen Namen für die automatisch erstellten Geschichten hergeben. Ja, mit diesen Verträgen geht er nun hausieren bei einigen erfolgreichen Schriftstellern des Landes. Einige Autoren weigern sich natürlich kategorisch gegen dieses Angebot, doch schon bald kann Knipe von vor allem mittelmäßige Autoren überzeugen, da diese feststellen, dass die Maschine wesentlich besser schreibt als sie selbst. Nach und nach werden die Autoren, die er in diese Verträge kriegt, mehr und schon bald werden die Hälfte aller englischsprachigen Romane sämtlich vom automatischen Grammatisator produziert. Ja, die Geschichte endet dann damit, dass der Erzähler der Geschichte, also Roald Dahl, in die Ich-Form wechselt und sagt, dass auch auf seinem Tisch einer dieser Verträge von Adolf Knipe liegt und er mit sich ringt, ihn zu unterschreiben, da er eine sehr große Familie zu ernähren hat.
Kurz und knapp.
Genau.
Eine Satire auf den literarischen Betrieb, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und man darf nicht vergessen, dass Roald Dahl ja mit dem Schreiben von Kurzgeschichten als Schriftsteller auch angefangen hat. Also ursprünglich war es ja so, er war irgendwie bei der Armee und dann hatte er irgendwie, was war das? Er hatte irgendwie einen Flugzeugabsturz oder hatte irgendwelche Geschichten da erlebt und ein Autor von einem Magazin, der hat ihn gebeten, ihm ein paar Notizen aufzuschreiben, aus denen dieser Autor dann eine Geschichte machen könnte. Und dann meinte Walter, ja klar, kann ich machen. Hat ihm da so ein bisschen was aufgeschrieben und dieser Schriftsteller hat ihn dann zurückgeschrieben und meinte so, ich habe ihm gesagt, Sie sollten ein paar Notizen machen und nicht gleich eine ganze Geschichte schreiben. Wir kaufen sie. Ja, so ging das damals mit Roald Dahl los. Und ich glaube, jeder kann beurteilen, dass er ein hervorragender Kurzgeschichtenschreiber ist. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal, auch wenn er natürlich für seine Romane, vor allem für seine fantastischen Kinderromane wie Mathilda und James und der Riesenpfirsich und so weiter, der fantastische Mr. Fox, bekannt und berühmt geworden ist, über die habe ich ihn gar nicht so sehr als erstes kennengelernt, sondern tatsächlich über seine eher für Erwachsene geschriebene Kurzgeschichten, zu denen ja auch diese hier gehören. Ja, und einige davon sind, oder die meisten davon sind nicht wirklich fantastisch, aber es gibt welche, die tatsächlich fantastische Elemente haben und sogar den Bereich der Science-Fiction berühren. Und genau, eine solche wollte ich heute unbedingt mal vorstellen.
Es ist ja auch so, dass er bekannt ist für seine makabren Geschichten.
Oh ja. Und die natürlich
auch ist immer durchaus etwas Makabres, ja.
Auf jeden Fall. Und natürlich ist auch diese hier vom feinsten, schwärzesten englischen Humor durchzogen. Also da gibt es ja auch so wunderbare Details, wie das Knipe seinen Boss erzählt. Naja, er hat da sich natürlich auch diese ganzen Magazinengeschichten angeguckt und in jeder davon kommt mindestens einmal so ein langes, unverständliches Fremdwort vor, damit die Leute denken, der Autor ist gebildet. Ja. Das hat er natürlich auch in seine Maschine eingebaut. Also das sind so herrliche kleine Spitzen. Also allein diese Prämisse, dass im Prinzip sehr viele dieser Magazin-Stories sehr schematisch sind, so schematisch, dass man sie letztendlich wie eine Massenware produzieren kann. Mhm. Das ist natürlich ein bitterböser Seitenhieb. auf die Branche, mit der er ja selber groß geworden ist.
Ja, mit der Branche, die es immer noch so macht. Wie heißt er? Dan Brown macht das ja genauso.
Ja, ja.
Er hat ein Schema und viele Autoren haben ein solches Schema. Und ich glaube, es war Edgar Wallace, der eine solche Edgar Wallace-Maschine hatte, die man dann drehen konnte. Und dann konnte er in seine Geschichte ein Twist oder ein Turn oder irgendetwas einbauen. Warum auch nicht? Grundsätzlich finde ich das ja nicht falsch. Ja, ich wünschte, ich hätte die Zeit und die Muße, auch am Fließband Hackwork zu produzieren, was ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es völlig in Ordnung. Vor einigen Jahren, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, hatte ich kurzen E-Mail-Kontakt mit A.F. Moreland, einem Romanschriftsteller, der hauptsächlich im Bastei-Verlag auch Gruselromane geschrieben hat. Und der hat mir auch schon mal kurz Einblick gezeigt. Man muss sich überlegen, dass ein solches Romanheftchen wie zum Beispiel von Jason Dark, John Sinclair oder Perry Rhodan, dass das 120 Maschinenseiten sind. Ja, das ist auch eine Nummer, die man machen muss. Man muss diesen Platz ausnutzen, man muss ihn, teilweise merkt man es den Roman an, auch mit aller Gewalt auswalzen, damit man auf die Zeilen kommt. Aber das ist auch harte Arbeit. Man muss seine Leser ja bei der Stange halten, man kann nicht irgendetwas schreiben.
Natürlich, es ist auch ein Handwerk, das gelernt sein will.
Ja, richtig. Und es muss nicht immer hochgeistig sein. Eine solche Leistung, auch wie Wolfgang Holbein, dessen Romane ich im Ansatz gut finde und dann kommt er nie zu einem anständigen Ende, vor dem habe ich Respekt, was seine Leistung angeht, gar keine Frage. Das stimmt, ja.
Ich meine, auch Isaac Asimov ist ja ein berühmter Vielschreiber,
ja,
der daneben durchaus wirklich brillante, also literarisch hochanspruchsvolle Sachen innerhalb dieser Massenproduktion immer wieder hatte.
Ja.
Das schließt sich also nicht aus.
Nein, das schließt sich nicht aus. Interessant ist aber hier auch der Vorgriff, möchte man fast sagen, Anfang der 50er ist diese Geschichte erschienen auf das Computerzeitalter, was wir jetzt erleben. Es ist also eine Antizipation dessen, was wir haben und eine Extrapolation, also genau das, was Science Fiction eigentlich ausmacht, wenn wir die Story von ihrer Entstehungszeit her betrachten und nun sehen, was wir haben. Wir haben Maschinen, die solche Dinge versuchen und wir haben Ansätze zur künstlichen Intelligenz, womit wir in einer anderen Diskussion sind, als eigentlich Roald Dahl, denke ich, damals zu der Zeit ahnen konnte, dass sowas tatsächlich irgendwann einmal passiert. Also, ja, dass Maschinenarbeit menschliche Arbeit ersetzt. Das ist ja nichts Neues, ne? Aber jetzt geht jetzt tatsächlich auch in einen Bereich hinein, der eigentlich den Menschen vorbehalten war, dass hier fiktionale Welten erschaffen werden.
Das finde ich, also das ist natürlich interessant, auch dass in der Story nicht ein einziges Mal das Wort Computer vorkommt. Also natürlich ist es genau das, was er beschreibt. Genauer, es wäre ein Computer oder ein Programm, genauer gesagt, was er da beschreibt. Und genau deshalb fand ich es aber auch interessant, diese Story auszuwählen, weil Roald Dahl eben eigentlich kein Science-Fiction-Autor ist. Er hat aber mit dieser und auch noch mit ein paar anderen Geschichten doch wirklich vom Prinzip her Science-Fiction geschrieben. Eine andere, die ich hier an der Stelle auch gleich noch erwähnen will, ist Der Lautforscher, aber auch sowas wie William und Mary, was dann auch so den Bereich des Horrors natürlich gleichzeitig wieder berührt. Das sind Geschichten, die letztendlich mit einer technischen Prämisse ausgehen. Und auch hier, also und genau wie in einem wirklich guten, Science-Fiction-Story, denkt er diese hier wirklich schön konsequent bis zum Ende durch. Und das gefällt mir sehr gut daran. Und natürlich hast du recht, die Wirklichkeit heutzutage sieht so aus, dass neuronale Netze sich immer weiterentwickeln und wirklich eben so etwas wie künstliche Intelligenzen werden, die dass wir schon solche Sachen haben wie, also dass wir zwar noch keine Maschinen haben, die jetzt Geschichten schreiben können, aber was natürlich automatisiert wird, ist sowas wie Börsenberichte und Sportnachrichten. Das wird teilweise schon gemacht, ne? Das sind sowieso sehr schematische Texte. Da musst du einfach nur die jeweiligen Variablen einführen. Dann hast du ein paar stilistische Variationen drin. Das kann ein Algorithmus schreiben. Da brauchst du eigentlich keinen Menschen für. Ein anderes Ding sind Chatbots, ne? Die du auch teilweise in sozialen Netzwerken oder ja gar nicht mehr unterscheiden kannst. Ist das jetzt wirklich ein Mensch, der da mit dir spricht? Oder ist das nur einfach ein Bot, eine KI, die einfach nur vorgefertigte, ebenso wie die Maschine in der Geschichte hier aus einem Wortspeicher oder aus einem Fabelspeicher, wie es dann heißt, einfach gewisse Phrasen rausnimmt. Also das ist halt gar nicht so weit weg, wenn man das heute liest. Das ist sehr interessant eigentlich.
Ja, es ist eine Idee, aus der man was machen kann. Mhm. Ich möchte jetzt, wenn ich großzügig bin, kann man sogar sagen, das ist fast schon Prä-Cyberpunk in gewisser Weise. Ja, also es ist tangiert dieses Feld, wenn man Emotionen schriftstellerisch verpacken kann oder wenn man in der Lage ist, Emotionen zu beschreiben, muss man ja Emotionen kennen. Und der Leidenschaftsknopf, den man hier drücken kann in dieser Maschine im Grammatisator, der führt solche Emotionen ja vor, literarisch. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, entweder ist es völlig schematisch, dass man es wie einen Bausatz zusammenbasteln kann oder zusammenbasteln lassen kann von einem Computer, der das dann ausführt. Und was heißt das eigentlich im Gegensatz zur menschlichen Inspiration? Ja, das ist doch eigentlich auch ganz interessant, die Frage. Wo ist hier der Unterschied in dieser Geschichte verwischt? Ja, eine Maschine schreibt, nachdem sie immer wieder ein wenig verbessert wird, schreibt sie Romane und Erzählungen, die gut ankommen, die gute Kritiken bekommen. Mhm. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur irgendetwas, wo niemand mehr drauf reinfällt oder was den Leuten egal ist. Nein, sie bekommen auch noch gute Kritiken. Das ist so ein bisschen Gottspielen. Nur auf einem in einem anderen Feld. Die beiden, beziehungsweise Neib, dessen Nachname übrigens, denke ich, an Roald Dahls ersten Verleger, Alfred Knopf, erinnern soll. Also kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist nah dran.
Ja, das ist ja auch eine sehr interessante oder witzige Figur, weil Neib ja ganz am Anfang sagt, sein Chef sagt ihnen so, ja, sie schreiben hier hunderte von Kurzgeschichten, werden immer abgelehnt, geben sie es doch endlich auf. Sie sehen doch, dass das keinen Sinn hat. Und er meint so, aber nein, ich habe den Schöpfer dran. Mhm. Und dann wenig später im Laufe der Geschichte sagt er dann aber, hier die ganzen anderen Schriftsteller, die kriegen wir mit unseren Verträgen schon irgendwie rum. Und er meinte so, naja, aber was ist denn mit dem Schöpferdrang? Und Neib sagt so, Schöpferdrang, Quatsch, es geht nur ums Geld. Also da, das ist halt wunderbar zynisch alles. Also ja. Wirklich Roald Dahl vom Feinsten.
Das ist in der Tat eine schöne, der Schöpferdrang, ne? Das ist ja auch schon da drin, etwas zu erschaffen, also künstliche Welten zu erschaffen. Wenn man das sehen, eine fiktive Welt oder eine Romanwelt ist eine künstliche, eine virtuelle Welt. Ja, und dass wir das Ganze jetzt verlängert haben, wenn ich mir Spiele angucke wie Fallout oder No Man's Sky, das sind gewaltige Welten, die da erschaffen werden. Und das ist ja, die Handlung ist ja wie eine Filmhandlung, die man selber aber bestimmen kann. Und Film als Erweiterung, als andere Wahrnehmung einer Fabel, die man vorher literarisch hatte. Ein Film entsteht aus einem Drehbuch, was ja auch erstmal geschrieben wurde. Ja. Also Schöpferdrang wird dann selbst von demjenigen, der es sagt, kolportiert. Und dann ging es nur noch ums Geld. Das ist wirklich brillant.
Naja, ist es doch. Es ist ja im Prinzip so, also keine Ahnung, mir fällt jetzt so natürlich so ganz platt das Beispiel Apple ein. Ne, das waren irgendwie so Visionäre, die haben irgendwann da mal mit dieser kleinen Bude angefangen und haben irgendwie visionäre Sachen gemacht und heute geht's auch nur noch ums Geld. Und da, wo die Inspiration da ist, weiß man auch nicht mehr so recht. Also das ist halt sozusagen der Weg aller kleinen Startups vielleicht, der da auch so ein bisschen karikiert wird. Ich weiß es nicht. Wird ja auch damit so mit Rockefeller verglichen, ne? Also wir machen es jetzt so wie Rockefeller und das ist,
die ganzen Ölfirmen, die aufgekauft werden, sind jetzt die ganzen Schriftsteller, die aufgekauft werden. Und letzten Endes ist das ja auch schon wieder die Satire auf den Schriftstellermarkt.
Ja, das ist so böse. Ja?
Also. Der reißt dann da einige Schriftsteller ab. Der eine hält ihn für verrückt, der andere droht ihm Prügel an. Und die Liebesschnulzen-Schriftstellerin mit Millionenauflage, die findet das alles ganz toll. Und dann holt er sich einen nach dem anderen, bis dann so viele Schriftsteller vor der Tür stehen, weil das ganze Geheimnis plötzlich rauskam, was ja auch interessant ist, worauf auch nicht näher eingegangen wird. Die einzige Reaktion darauf, dass es dass es diesen Grammatisator gibt, der Kurzgeschichten und Romane schreibt? Ist, dass immer mehr Schriftsteller gegen ein Festgehalt ihren Namen hergeben, ihren guten Namen hergeben, um von Grammatisator schreiben zu lassen? Mhm. Jetzt wäre aber interessant, oder wir können versuchen, uns das vorzustellen, wie ist eigentlich die Reaktion des Publikums darauf, dass der Lieblingsschriftsteller irgendwann durch eine Maschine ersetzt wird? Das wird ja nicht einfach nur unter den Schriftstellern so bleiben. Ne? Wo es sowas gibt, gibt es immer Neider und einer plaudert immer.
Genau, also was Roald Dahlner hier natürlich ausblendet, ist sozusagen diese Authentizitätsdebatte. Die kommt hier nicht zum Zuge. Allerdings ist es vielleicht auch, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht nicht auch so eine, weil die Geschichte ja in Amerika spielt, ob das vielleicht so eine, auch so eine Satire auch so auf das amerikanische Publikum sein soll, dass da gerne in Massen sowas liest und dem das egal ist,
ja. Oder?
Also muss ja nicht das amerikanische Publikum sein, das ist jetzt nur, weil es halt da spielt.
Aber es könnte auch sein, du sagst, dass er es ausblendet, vielleicht überlässt er uns das ja auch.
Ja, natürlich.
Ja, der ist raffiniert genug, dass der einfach sagt, so, jetzt sollen mal die Leser der Geschichte sich das aus, die sollen das ja weiterdenken. Das ist immer, wie Heiner Müller gesagt hat, oder was Franz Kafka, oder beide haben es gesagt, der Text muss immer eine offene Wunde sein. Er klingt nach beiden, könnte einer von beiden gewesen sein.
Ja.
Aber eine offene Wunde, das finde ich halt hochinteressant, weil man sagen muss, wenn dieser Text gelesen wird und alles wird erklärt, habe ich auch ganz gerne, dass ich am Ende weiß, wie es ausgegangen ist. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn ein Text einen solchen Fallstrick drin hat, worüber man nachdenkt, dann hat der Text ja eine Langzeitwirkung. Ja. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Oder die Frage ist auch nach dem Ghostwriting. Ja, wir kennen es von H.P. Lovecraft und vielen anderen, dass sie Ghostwriter sind, dass sie wie auf Bestellung schreiben, da soll das drin sein, da soll das drin sein. Und sie schreiben dann diese Geschichte für andere.
Mhm.
Ja? Und das ist ja auch eine Art Automatismus, der da funktioniert. Andere schreiben für einen, die einmal Erfolg gehabt haben, ihren Namen hingeben und andere dafür bezahlen, dass sie es tun.
Mhm.
Das war damals gang und gäbe. Es ist nichts Neues gewesen.
Nee, also von daher auch dieses Authentizitätsding. Ne? Also die Vorstellung, wir leben ja auch eigentlich noch immer in einer romantischen Vorstellung vom genialen Schriftsteller, also vom Schriftsteller-Genie, der Geniekult, der da in seinem Kämmerchen sitzt und da den tausendseitigen Meisterwerk-Roman ganz allein macht. So ist es ja nicht, ne? Das geht durch einen Roman, bis das mal veröffentlicht wird. Das geht durch sehr viele Hände, durch sehr viele Lektoren und Freunde, ne, befreundete Schriftsteller, Assistenten und so weiter, gucken da nochmal rauf und da wird so viel noch verändert am Text. So ein Roman wird eigentlich nie von einer Person allein geschrieben. Das ist ich kenne das persönlich aus dem journalistischen Fach, da ist es ja genauso. Also ganz viele Leute gucken nochmal über so einen Text drüber und das ist auch sehr gut in der Regel. Und die schreiben natürlich an diesem Text mit, letztendlich. Und wenn es so die Überschrift ist.
Der Erfolg hat immer viele Väter.
Genau.
Und Mütter.
Ja, und was ja hier auch sarkastisch, also dieses pikante Detail, dass die Schriftsteller, vor allem die natürlich etwas mittelmäßigeren, irgendwann feststellen, ja, diese Maschine schreibt tatsächlich sogar besser als wir, das sehen die selber ein, das bringt mich noch mal zu ein bisschen zu dieser Automatisierungsdebatte. Frank Rieger vom Chaos Computer Club hat mal einen Satz gesagt, den ich mir auch so ein bisschen zu eigen gemacht habe seitdem. Jede Arbeit, die von Maschinen getan werden kann, sollte das eigentlich auch. Denn in der Regel sind das nicht so die besonders angenehmen Arbeiten. Und wenn eine Maschine besser schreiben kann als die meisten Menschen, dann ja, kann man sich auch eigentlich fragen, warum eigentlich nicht? Und du hast es ja vorne auch gesagt, dass du und Hörer dieses Podcasts und Arkham Insiders werden das ja auch wissen, dass du der sogenannten trivial und der massenhaft hergestellten geschriebenen Trivialliteratur durchaus ohne Dünkel gegenüberstehst. Wenn das einigermaßen handwerklich gut gemacht ist, warum nicht?
Ja, klar.
Ja, und das ist schon, das kann man so auch als Automatisierungsdebatte durchaus, also dem muss man gar nicht so, das muss gar nicht so eine Dystopie sein, wie Roald Dahl es hier natürlich so am Ende meint mit diesem dramatischen Satz, ja, gib uns die Kraft, unsere Kinder verhungern zu lassen, damit wir weiter Kunst produzieren können.
Ja, das ist genau der Punkt. Ein toller Schriftstellerfilm ist Schmeißt die Mama aus dem Zug. Mhm. Da diskutiert, der Larry Donner mit seinem Agenten und der vertritt nun seine geschiedene Frau. Und dann sagt er, hier, meine Lieblingsfuchs, hier, ich schenke sie dir, schreib mir etwas, was Geld bringt. Du wolltest ja immer nur die große Kunst verkaufen. Ja, und das ist genau das Problem. Funktioniert große Kunst in der Literatur? Natürlich, wenn es damals vor Jahrzehnten ein Reich Ranitzky in die Hand genommen hat und es toll fand, dann hat es funktioniert. Also das ist tatsächlich der literarische Betrieb, so wie ich es als Buchhändler vor Jahren kennengelernt habe, ist ein Zirkus. Ist relativ vorhersehbar. Es gibt immer einen sogenannten Überraschungserfolg, der dann wirklich die Maßstäbe neu setzt. Brauchen wir gar nicht so weit auszuholen, nehmen wir Harry Potter, das war damals so. Oder dieses, wie heißt es, diese Sixpack-Vampire, weiß ich jetzt auch nicht.
Twilight.
Twilight, richtig, genau. Ne, ziehen ihre Hemden aus und gucken melancholisch und schon wird das massenhaft kolportiert. Ja. Mhm. Das ist genau der gleiche Mechanismus, nur dass es noch Menschen schreiben, beziehungsweise
traurig eigentlich.
Hier bin ich auch sicher, dass diese, hier bin ich auch ziemlich sicher, dass es so ist, dass die ganzen Plots schon irgendwo in der Schublade liegen und darauf warten, auf Vampire, Werwölfe, Pfadfinder, Astronauten oder sonst irgendwas, umgebaut zu werden. Das sind eben diese austauschbaren Dinge, die da sind, diese Linien, die man da hat. Und das ist in der Geschichte von Roald Dahl, der in einer Zeit groß geworden ist, in der Hackwork, wo die Leute wirklich davon leben konnten. Das sagt er ja selber, dass manche von denen richtig gut leben.
Das fand ich allerdings.
Ja, nicht alle.
Ja, das fand ich auch eine, wo ich erstmal so ein bisschen gestutzt habe bei dieser Prämisse, weil nur ohne die, mit der funktioniert die Geschichte ja nur, dass er eben sagt, ja, im Schnitt $1,000 pro Kurzgeschichte, wo ich natürlich so ein bisschen gedacht habe, also ich weiß ja nun auch, unter anderem durch die Arkham Insiders, wie viel ein Schriftsteller wie Lovecraft, der durchaus zu den Besten seiner Zunft gehörte, manchmal für seine Geschichten bekam, das war ein läppischer Lohn. Der hat nie $1,000 für eine noch so lange Geschichte bekommen. Aber nein. Vielleicht waren das die 50er, ne? Vielleicht war das so die goldene Nachkriegszeit, wo dann auf einmal die großen amerikanischen Magazine, das war natürlich auch nicht Weird Tales, sondern eher sowas wie The New Yorker oder sowas in der Art, ne? Die haben natürlich besser gezahlt.
Ja, aber da muss, ja, wollte ich gerade sagen. Die haben besser gezahlt, die haben aber auch andere Auswahlkriterien gehabt. $1,000 halte ich auch für, das sind schon die oberen Ränge.
Naja.
Ja, niemand
also, damals
ich glaube einfach Dollar, nicht, dass damals
ja.
Der, das ist irrsinnig viel gewesen. Aber auch Stephen King schreibt irgendwo, dass so ein Playboy in eine Geschichte, die im Playboy veröffentlicht worden ist, eine Kurzgeschichte, die hat ihm auch den Monat gerettet. Mhm. Ja, das muss man auch bedenken. In On Writing sagt er das, glaube ich, in irgendeinem Vorwort, dass eine Geschichte, die im Playboy veröffentlicht wird, da hat er mehr verdient als in einem ganzen Jahr in den Fanzines.
Ja, gut. Glaube
ich. Aber ja. Auch wenn es Stephen King so nicht gesagt hat, das ist aber die Wahrheit. Oder wie viel hat Charles Bukowski geschrieben? Manchmal, wenn er gut drauf war, 10 Kurzgeschichten pro Nacht. Das muss man sich mal vorstellen. Oh,
was?
Na, der teilweise wusste er, das schreibt er in, ich glaube, in den Briefen oder in den Göttern kommt das große Kotzen. Da schreibt er, dass er teilweise nicht mal mehr wusste, an wen er die Geschichten geschickt hat. Ja, er sie einfach produziert und dann in Umschlag rein und irgendwo hin und dann kam mal ein Scheck, über den er sich gefreut hat und hin und wieder hatte er da einfach gar keinen Überblick mehr. So viel hat er produziert. Oder Harlan Ellison genauso. Das ist ja auch so ein Vielschreiber gewesen. Wie heißt er? Georges Simenon. Mit den Maigret-Romanen. Und er hat ja nicht nur Maigret-Romane geschrieben. Ja, sondern in 11 Tagen hat der einen Roman fertiggestellt. Schönes Buch, was man sich dazu besorgen kann, ist von Enrique Villamatas, Bartleby der Schreiber. Das weist auf Bartleby von Herman Melville hin, der Schreiber, der es lieber nicht tun möchte. Mhm. Auch eine sehr interessante Geschichte, für die wir vielleicht mal hier im Podcast Platz haben.
Habe ich letztens gerade gelesen.
Auch von, ja,
Großartig.
Den Melville.
Ja, genau.
Das ist auch eine tolle Geschichte. Dann besorgt ihr mal, kannst du, und auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, besorgt euch mal beim in Online-Antiquariaten, ich weiß nicht, ob es noch lieferbar ist, als ich den Buchhandel verlassen habe, war es, glaube ich, nicht mehr lieferbar, besorgt euch von Enrique Villamatas Bartleby, der Schreiber. Großartiges Buch über das Schreiben und auch über das Nichtschreiben. Ja, also das zum Beispiel, ich glaube, es war ein Portugiese, der bei allen literarischen Salons dabei war und ein großes Werk schrieb, das aber nie erschienen ist. Ich sage es einfach nur, besorgt euch dieses Buch, es ist großartig. Und zurück zu unserer Geschichte, der Grammatisator. Man hat, wie wir ja schon gerade gesagt haben, immer wieder den Eindruck, dass solche Geschichten nach Schema F hergestellt werden. Und das ist auch so. Zutreffendes bitte einfügen. Zack, habe ich meinen Vampir-Liebesroman fertig. Was ist mit der Inspiration? Woher nimmt diese Maschine die Inspiration? Eine Maschine, kann sie eine Inspiration lernen? Ist das möglich? Haben wir fühlende Computer? Ich meine, man arbeitet darauf hin. Das ist gar keine Frage. Und Leute wie Philip K. Dick und andere, aber vor allen Dingen Philip K. Dick, haben diese Frage thematisiert, haben sie beschrieben. Und das ist ein großes Thema, das uns nicht nur in der Science Fiction, sondern mittlerweile auch im Mainstream heutzutage immer wieder anspringt. Es verfolgt uns, das Thema.
Eine andere Geschichte, die mir dazu, es ist jetzt zwar ein etwas größerer Sprung, aber eine Ted Chiang-Geschichte fällt mir dazu ein. Ist das auch eine ganz kurze Geschichte? Wie heißt sie denn? Die Evolution menschlicher Wissenschaft. Genau. Mhm. Und ich glaube nur 2 oder 3 Seiten lange Geschichte, die aber echt irre ist, wo es um die sogenannten Metamenschen geht.
Richtig.
Also wo eine Art neue menschliche oder eine höher entwickelte Rasse von Übermenschen sozusagen von Menschen erschaffen wurde, die so intelligent sind und so komplex denken können, dass die wissenschaftliche Erkenntnisse haben, die für normale Menschen fast unverständlich sind. Und das ist sozusagen, die haben die längst überflügelt und die Menschen können sich eigentlich nur noch mit Hermeneutik beschäftigen, also damit die Texte der Metamenschen zu übersetzen und zu deuten.
Ja, kurze Ergänzung, alle Geschichten von Ted Chiang sind genial.
Ja, natürlich.
einer der Autoren, wo man wirklich vorbehaltlos sagen kann, ja.
Der arbeitet drauf. Nicht nach Schema F.
Der arbeitet nicht nach Schema F, nein. Das in der Tat nicht. Ja, auch hier zum Fest der Tipp, Ted Chiang lohnt sich immer.
Unter dem Weihnachtsbaum damit, genau.
Unter dem Weihnachtsbaum damit, beide Bände vom Golconda Verlag.
Jawohl, genau.
Golconda. Ja. Was haben wir noch zum Grammatisator zu sagen, außer dass er eine typische Roald Dahl-Satire ist. Das Ende gefiel mir jetzt nicht so. Das war so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Das war tatsächlich ein bisschen Schema F. Ja. aber das macht ja nichts. Der Weg dorthin war völlig in Ordnung. Und hat mich auch immer wieder amüsiert, die Dialoge, die da führen. Mr. Bolan und Mr. Knipe. Ja, dass Mr. Bolan immer anfangs Vorbehalte hat. Ausgerechnet also, Mr. Bolan hat Vorbehalte.
Ja, das sind natürlich, wie man das bei Dahl gewohnt ist, wunderbar beobachtete Charaktere. Natürlich auch wiederum Klischee-Charaktere, das darf man auch mal sagen. Aber sehr gut gemachte. Also, ne, also der schlurfige Tüftler, der Eigenbrötlerische, der immer irgendwie den Rücken nicht gerade hält und Mr. Bohlen muss das die ganze Zeit pikiert bemerken.
Ja.
Der ist selber natürlich auch ein Klischee, also so ein betulicher Geschäftsmann, der eigentlich auch, so ein bisschen naiv ist und dem ist halt, der halt was vom Geschäft versteht, aber von allem anderen eigentlich nichts. Und das ist ein sehr schönes Gespann, finde ich auch.
Der auch sehr, sehr selber untalentiert ist und dann irgendwann den Wunsch äußert, einen großen, tiefschürfenden Roman zu schreiben.
Ja, von allen Seiten wird er bedrängt, einen Roman zu schreiben. Jetzt, wo er diese Kurzgeschichten geschrieben hat, die ganzen Verlage, rennen mir die Bude ein. Also, das sind natürlich großartige Stellen drin. Also, ich habe Dahl tatsächlich wirklich vor langer, langer, langer Zeit als Jugendlicher angefangen zu lesen. Aber wie gesagt, diese Kurzgeschichten war damals schon sehr beeindruckt davon. Das, für mich war das eigentlich so, wo ich immer dachte, so möchte ich mal schreiben können. Das ist für mich eines der großen Ideale. Und habe es dann wirklich sehr viele Jahre nicht gelesen und jetzt vor kurzem wieder damit angefangen und war nochmal beeindruckt. Auch die Geschichten, die ich früher nicht ganz so mochte, wie gut auch die sind. Ja, also Dahl ist große Klasse. Ich kann nur empfehlen, diese Geschichten auch wieder zu entdecken. Auch wenn er natürlich durch seine Kinder- und Jugendbücher sehr bekannt geworden ist, die natürlich auch großartig sind. Aber ja, man verpasst was, wenn man diese Kurzgeschichten, die insbesondere in den Sammlungen Küsschen, Küsschen und noch ein Küsschen vorhanden sind, sich mal zu Gemüte führt wieder.
Einen Tipp habe ich noch, und zwar The Great Automatic Grammatizator. Da gibt es einen Kurzfilm auf YouTube, 6 Minuten. Der ist also von, ich weiß es nicht von wem, das steht hier leider nicht bei, aber nett gemacht, ja, von, ich schätze mal, Filmstudenten oder sowas oder ambitionierten Hobbyfilmern. Lohnt sich reinzugucken, ist also wirklich mit viel Liebe. Bauen Sie sich da den Grammatisator zusammen. Und der Neib ist auch ein etwas linkischer Typ. Bolen ist ein dicklicher Mensch, also genauso wie es in der Geschichte ist. Ich finde es gar nicht schlecht, ist schön gemacht, mit viel Liebe. The Great Automatic Grammatizator bei YouTube mal eingeben. Da kommt dieser Kurzfilm. Lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Haben die toll gemacht.
Können wir ja in die Shownotes vielleicht tun, den Link.
Ja, denke. Richtig. Unser guter Redakteur Axel wird das tun. Ja. Gut. Ja. Erik, was haben wir für letzte Worte aus unserem Grammatisator, wenn wir da mal eben auf die letzte Worte-Taste drücken?
Tja, es war eine finstere und stürmische Nacht. Ach nee, das ist ja der das war der Anfang.
Ich komme zurück auf, schmeißt die Mama aus dem Zug. Die Nacht war schwül. Es ist so großartig, wie er da sitzt. Wenn die Nacht aber nun nicht schwül war, wenn es tagsüber geregnet hat und abends war es kalt, dann heißt es, die Nacht war nebelig. Und wie er dann da sitzt, die Nacht war schwül. Ein für alle Mal. Ah. auch ein toller Film. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Billy Crystal. Und wie heißt der Kleine? Danny DeVito.
Auch ein.
Macht sehr viel Spaß, diesen
auch ein gutes
Film
anzugucken.
Ja, definitiv.
Ja, lest mehr Dahl.
Das war dann, lest mehr Dahl. Auch Roald Dahl gehört unter den Weihnachtsbaum. Mhm. Ja, das war's für uns. Und nein, das war's von uns, nicht für uns. Ich hoffe nicht, dass es das für uns war. Wir machen im nächsten Jahr weiter. Mhm. Ich darf mich wieder mal bei dir bedanken, Erik.
Ja.
Großartige Geschichte ausgesucht.
Ich bedanke mich auch. Vielleicht machen wir demnächst mal wieder so richtig harte Science-Fiction.
Hart SF soll sein. Können wir gerne machen. Und ja, was sagen wir? Wir sagen mal frohes Fest, oder? Wir kommen im Dezember mit der Folge raus. Dann sagen wir mal doch mal frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und im nächsten Jahr gibt's wieder was Neues von Sigma 2 Foxtrot. Ich darf einmal kurz spoilern. Wir werden uns, Axel und ich, werden uns den Neuromancer von William Gibson vornehmen. Bei den Arkham Insiders habt ihr es schon gehört. Ich habe in der Kunsthalle Bielefeld einen Vortrag gehalten über Cyberpunk. Diesen Vortrag werde ich quasi als Episode bei Sigma 2 Foxtrot nochmal vortragen. Und ja, Erik hat bestimmt auch wieder spannende Ideen. Hard SF, Erik, hast du gerade gesagt. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten, was wir da machen. In jedem Fall hoffen wir mal wieder, dass unsere Arbeit etwas weniger wird und Sigma 2 Foxtrot etwas mehr bedient werden kann. Wir sind ja ein bisschen, naja, ich will nicht sagen schludrig gewesen, aber wir haben es nicht immer geschafft. Liegt einfach daran, dass wir dafür nicht bezahlt werden. So leid es mir tut, ich wäre gerne professioneller Podcaster. Aber wir müssen natürlich auch Geld verdienen. Und da kann es leider einfach mal passieren, dass wir für ein paar Wochen schweigen. Aber wir hören nicht auf, an euch zu denken.
Die Vorfreude steigt.
Die Vorfreude steigt, genau. Ja, Erik, das war's für heute.
Ja. Wunderbar.
Roald Dahl, der große automatische Grammatisator. Und wir danken euch fürs Zuhören und wünschen alles Gute bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir auch. Ciao, ciao.